Schönen Nachmittag bei einer Folge der Philosophischen Brocken. Wir haben in diesem Frühjahr schon zwei Sendungen im Anschluss an den 8. Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie gebracht. Der Kongress hatte das Thema Gehirne und Personen. Für diesmal ist eine Präsentation von Herbert Rachowitz und Stefan Köstenbauer vorgesehen, die in diesen Themenbereich fällt. Sie heißt Freiheit im Kopf, ein Studienprojekt und beschäftigt sich mit einer kooperativen Unternehmung mit Hilfe eines Wikis, in der Studierende am Institut für Philosophie der Universität Wien kooperativ an Themen der Freiheit angesichts der Gehirnforschung gearbeitet haben. Die Musik, die Sie zwischen den Textbeiträgen hören, ist von Lee Konitz und Martial Solal, Star Eyes, aufgenommen in Hamburg 1983.
Ich habe etwas vorbereitet, das kommt in drei Teilen. Der erste Teil ist eine Erklärung. Die Erklärung habe ich schriftlich ausformuliert, spielt ein bisschen mit dem zwischen Doppelsinn von Erklärung auch. Sie werden sehen, vielleicht auch, woher das so ist. Es scheint mir sinnvoll, an der Stelle sehr präzis zu sein. Es handelt sich dabei um Meta-Überlegungen über Kooperation in Web-Zusammenhängen. Der zweite Teil wird dann ein paar Worte, also in einigen Worten bestehen, darüber, wie ein solches Web-Projekt aussehen kann und was wir insbesondere gemacht haben. Der dritte Teil wird von Stefan Köstenbauer, einem der Teilnehmer des Webprojektes, dargestellt werden und wird zu tun haben mit einer Illustration dessen, was da geschehen ist, ein bisschen in einem kleineren Detail. Erster Schritt ist also die Erklärung. Wer sich zum Ziel setzt, philosophische Gruppenarbeit im Internet zu initiieren, muss sich vor seinen Freunden hüten. Die Fürsprecher diskreditieren sich nicht selten durch leere Wortkaskaden. Ich bringe Ihnen ein Beispiel, wie das klingt. Der kognitiven, sozialen und organisatorischen Komplexität Tribut zollend müssen kooperative Wissensprozesse strukturiert werden. Die Strukturierung muss durch geeignete Prozesse und Medien operationalisiert werden. Tendenziell soll Lehrende oder Experten zugunsten von Lernenden oder Laien aus dem Mittelpunkt heraustreten. Sie sollen zu Moderatoren werden. Hierzu bedarf es einer geeigneten Moderationsunterstützung etc. Sie kennen in etwa den Wortgebrauch. Mit einem Stoßseufzer möchte man dem Fachkollegen recht geben, Zitat Konrad Paul Liessmann, die Aneignung von Wissen kann nicht spielerisch erfolgen, weil es ohne die Mühe des Denkens schlicht und einfach nicht geht. Ein sehr berühmtes Traktatwerk, aus dem das genommen ist, Theorie der Unbildung. Welche Philosophin will sich vorwerfen lassen, sie hätte die Anstrengung des Begriffs zugunsten publicity-wirksamer Teamarbeit aufgegeben. Das Unternehmen, in einem Projektseminar gemeinschaftlich die aktuelle Auseinandersetzung über Gehirnprozesse und Freiheit aufzugreifen und am Internet darzustellen, das ist eine Lehrveranstaltung des letzten Studienjahres, muss sich gegen den Vorwurf wehren, substanzlose Vernetzungen zu produzieren. Die Bedenken werden dadurch verschärft, dass sich das Projekt neben herkömmlichen Seminarsitzungen zur Kommunikation derselben Software bedient, welche die Wikipedia benutzt. Das ruft die Kulturapostel auf den Plan. Stefan Weber fragt Konrad Paul Liessmann, Zitat, bei Heise Online, Herbert Rachowitz, gleichzeitig ein Kollege am Institut für Philosophie in Wien, macht sich auch sehr für Wikis in der Philosophie stark. Wie sehen Sie das? Darauf antwortet mein Kollege, Zitat, solche Versuche hat es auch schon vor der Verbreitung des Computers gegeben. Schreibkollektive waren etwa eine große Errungenschaft der DDR-Wissenschaft. Das vergisst man heute alles. Ich besitze selbst Bücher aus dieser Zeit, in denen keine Namen von Autorinnen und Autoren genannt werden, sondern nur etwa Schreibkollektiv des Instituts XY der Universität Jena oder so. Das ist also keine originäre Idee der neuen Medien, sondern war früher ein gesellschaftspolitisches Konzept mit wenig Erfolg. Die Frage ist, warum sollten heute solche Formen kollektiven Arbeitens erfolgreicher sein, nur weil sich die Mediensituation verbessert hat? Ich finde das Projekt der Wikipedia durchaus spannend. Ich würde das aber, und das unterscheidet mich vom Kollegen Rachowetz, nicht als fortschrittlichere Art des Denkens oder Schreibens sehen oder gar als alleinige. Sehen wir von dem maliziösen Verweis auf die DDR-Wissenschaft und von der Tatsache ab, dass sich Kollege Rachowetz von Kollegen Liessmann im genannten Punkt nicht unterscheidet, weil er niemals derart naiv wäre, computerunterstütztes Schreiben als fortschrittlicher zu bezeichnen, dann bleibt die Frage, wieso der Wissenschaftler des Jahres 2006 so unbeholfen daneben greift und in seiner Stellungnahme alle interessanten Perspektiven auslässt, die durch Wikiwebs eröffnet werden. Schreibkollektiv ist kein neutraler Ausdruck. Er suggeriert Persönlichkeitsverlust durch Gruppenzwang. Wie man sich das in der DDR verhalten haben mag, nur ein wenig hinter die Kulissen eines Wikipedia-Artikels zu schauen, heißt, dass man sieht, dass da die Autorinnen vorhanden sind. Im Bestreben, den neuen Medien nur ja keine originäre Idee zuzugestehen, übersieht der Kommentator, dass er es mit einem technischen Design zu tun hat, welches eine bestehende Idee auf bisher unerhörte Weise weiterführt. Wikis erlauben es, einer größeren Anzahl von global verteilten Personen in Echtzeit und unter Wahrung ihrer Identität an einem gemeinsamen Schreibprojekt zu partizipieren. Dass DDR-Kollektive den Untergang des Arbeiter- und Bauernstaates nicht überlebt haben, ist ein unfairer Rempler gegen die Wikipedia. Das Second-Hand-Geschäft mit Schallplatten und Tonbändern ist auch kein gesellschaftlicher Erfolg mehr. Das heißt nicht, dass der Austausch von Musik zurückgeht, im Gegenteil. Was ist abgesehen von solchen kleinen Bosheiten, mit denen unser Gewehrsmann seine Assoziationen garniert, der Grund dafür, dass sich Philosophinnen so häufig gegen die neuen Möglichkeiten sperren? Einen Hinweis enthält Liessmanns rhetorische Frage. Warum sollten heute solche Formen kollektiven Arbeitens erfolgreicher sein, nur weil sich die Mediensituation verbessert hat? Eine banale Replik ist, aus demselben Grund, aus dem Gruppenreisen erfolgreicher sind, seit es Autobusse gibt. Aber Liessmann will natürlich etwas anderes sagen. Er wirft das Problem auf, dass technische Hilfsmittel nichts mit der Qualität geistiger Tätigkeit zu tun haben. Die Verlängerung des Arbeitstages durch elektrisches Licht hat nicht die Anzahl der philosophischen Meisterwerke vermehrt. Analog verbessern weder Ethernet-Kabeln noch Webserver die Denkarbeit der Beteiligten. Hier liegt der Kern der Skepsis gegen großsprecherische Befürworter des Digital Turns. Ich sage jetzt ein paar Worte darüber, was für mich der Punkt ist, um den sich diese Debatte dreht, um Qualität und das Verhältnis zur Technik, zur veränderten Technik. Äußere Umstände sind keine Argumente innerhalb der Philosophie. Wohl aber können sie die philosophische Entwicklung in eine Richtung bringen, die direkt an die Sache geht. Die Wiederentdeckung aristotelischer Schriften zu Beginn des Hochmittelalters, die Zimmerbelegung des Tübinger Stifts 1790 oder die Machtübernahme Hitlers in Deutschland und Österreich haben sich maßgeblich auf die philosophische Agenda ausgewirkt. Ich spreche, um beim letzten Beispiel zu bleiben, nicht vom Rassegedanken, der schnell wieder aus der Disziplin verschwunden ist, sondern von der nachhaltigen Verlagerung der Schwerpunkte denkerischer Produktivität in der Nachkriegszeit. Ähnlich sollte das Aufkommen des Internets gesehen werden. Der Knackpunkt ist nicht die Beschäftigung mit aktuellen Themen der Medienphilosophie. Diesbezüglich herrscht ein gewisses Gedränge, und die korrelative instinktive Abwehr. Von Bedeutung ist die Frage, inwiefern diese speziellen äußeren Umstände Philosophie, wie sie im Moment betrieben wird, affizieren werden. Thank you. Das ist so mal zum Einstimmen. Was ich Ihnen jetzt als Illustration zeigen möchte, ist, was wir getan haben im Rahmen einer Projekt-Seminar-Wiki-Arbeit. Wir haben gearbeitet über die Arbeitsprozesse und darüber, wie das mit Identität, mit Autorschaft und mit Veränderung zu tun hat, wird Stefan Kolstenbauer nachher noch sprechen. Ich möchte Ihnen zeigen, was dabei herausgekommen ist. Wikis, das sollte ich als Grundidee, als eine der Grundideen dieses Projektes nennen, sind was ausgesprochen Mobiles, was sich ändert, was an der Stelle auch immer wieder Überraschungen hat und was für sozusagen kohärente Prozesse der Verständigung zwar in Ordnung ist, aber nicht so leicht dazu dient, eine abgeschlossene Leistung zu machen. Also so etwas wie eine Seminararbeit, eine Proseminararbeit, eine Projektarbeit ist im Medium des Wikis nicht so gut zu machen. Was wir damit darum mit Wikis kombiniert haben und verbunden haben, ist eine Schnappschussfunktion von Endergebnissen. Wir haben in unserem Team zwei Programmierer, die ein Skript geschrieben haben, um beliebige Augenblicksverteilungen, Augenblickszustände in einer Wiki-Kooperation mehr oder weniger zu fotografieren, zu fixieren und abzupacken in sogenannte SCORM-Pakete. Ich will Sie jetzt nicht quälen mit technischen Details. SCORM ist der internationale Standard zum Austausch und zur Bearbeitung von digital gepackten Inhalten. Audiovisuelle, HTML, kann alles dort reinkommen. Der wichtige Punkt ist, dass das in einem Format gepackt wird, das extrahiert werden kann aus bestimmten eigenen Zusammenhängen und importiert werden kann in eine große Anzahl entsprechender Lernplattformen und deren Umgebungen. Ich kann also mit Hilfe dieses Skripts aus dem Wikiweb einen geordneten Teil herausschneiden, kann den zusammenzippen, kann den hier herbringen. Das schaut so aus, wie wenn das jetzt eine aufeinanderfolgende ist auch entsprechend verlinkter Webseiten wäre. Ich kann das aber auch zum Beispiel in Moodle oder in WebCity Vista, also Blackboard ist das jetzt, in beliebige andere Lernplattformen importieren, kann dort damit arbeiten und kann es auch als HTML offline ansehen. Und der Punkt der Übung ist der, dass wir jetzt in diesem Seminar, und daher komme ich in die Sektion, in der ich jetzt hier bin, unter dem Thema Freiheit im Kopf gemeinsam gearbeitet haben an einer Darstellung des Problems insgesamt. Ich zeige Ihnen die eine Skizze mehr, das habe ich da nicht, ich sage Ihnen, wo Sie sich die Sache finden können. Was sich dann im Seminar ergeben hat, war eine Struktur von dieser Art, eine Einleitung in Libet, eine Kartografie des Freiheitsbegriffes, die mit einem Glossar direkt verbunden ist, eine Darstellung der Debatte, die in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie stattgefunden hat, eine extra Aufarbeitung dessen, was Ernst Tugend hat in einem Vortrag und einem Workshop in Wien über Freiheit vorgetragen hat, hier Protokolle eines Semesters Seminarverläufe und hier eine Endrevision sozusagen, ein Rückblick. Das alles ist erarbeitet worden von Studierenden in einem Wiki während eines Jahres und ist für Sie, wenn Sie es wollen, zugänglich. Ich sage Ihnen die Adresse, die jetzt vorher aufschreiben soll, ich kann es auch nachher aufschreiben, http://philo.at, das ist recht einfach, philo.at/moodle, das ist die Lernplattform, eine der Lernplattformen, in die wir das Ding rein importiert haben. Um sich da einzuloggen, müssen Sie einen Gastaccount verwenden. Die Informationen darüber finden Sie auf der Moodle-Seite selber. Das ist das, was ich Ihnen vorstellen wollte. Und Stefan Köstenbauer wird jetzt was machen zu dem Vorwurf, also angelehnt auch an den Vorwurf, der Schreibkollektiv DDR-Mentalität, die bei Wikis angeblich herrscht.
Guten Tag. Ich möchte am Anfang anschließen an die Struktur, wie viel Struktur braucht ein Projektseminar. Aus Sicht eines mehrmaligen Teilnehmers bringt eine rigide Struktur wenig Innovation, eine zu offene tendiert hingegen zu Chaos und Unabgeschlossenheit. Beides führt zu Unzufriedenheit der Seminarteilnehmer. Unser Seminar gliederte sich in zwei Phasen, einen Erarbeitungs- und Diskussionsteil, der hauptsächlich im Wintersemester stattfand, und einen daran anschließenden Verarbeitungs- und Aufbereitungsteil im Sommersemester. Der Aufbereitungsteil wurde dabei nicht wie üblich durch eine Seminar- oder Projektarbeit erledigt, sondern durch die kooperative Erstellung dieses Lernobjekts, das Sie hier hinten gesehen haben. Die Struktur war durch den Verweis auf eine schon erwähnte neutrale, Wikipedia-artige Darstellung vorgegeben. Dazu kam eine Basisauswahl an Texten, die man bei Bedarf noch erweitern konnte. Von der Genese und vom Verlauf einer dieser Erweiterungen möchte ich hier nun ein paar Beispiele zeigen. Diese Erweiterung ist eine Szene aus Lewis Carrolls Meisterwerk Through the Looking Glass and What Alice Found There, in der man einige klassische Positionen zu der Determinismus- und Freiheitsdebatte festmachen kann, wenn Mann oder Frau dies denn möchte. Das war auch ein strittiger Punkt innerhalb der Gruppe, jedenfalls ist es insgesamt dann angenommen worden. Zur Szene, die ich im Kopf habe, es ist, dass Alice beginnt zu träumen und in diesem Traum steigt sie durch einen Spiegel, kommt, wird sie dahinter mit Schachfiguren konfrontiert und ein Baby schreit auf einem Tisch, das ist das Baby der schwarzen Königin, und damit hilft sie der Königin hinauf, die natürlich dadurch sehr perplex ist. Sie sagt, na, da muss es irgendwo einen Vulkan geben, also es gibt naturwissenschaftliche Erklärungen dafür, dass es, also es gibt, man kann, wenn man sich das, die Szene ist als Ganzes, als Volltext im Lernobjekt drinnen, würde sie einladen, das auch dann durchzulesen. Wie gesagt, das nur zum Setting, worum es sich gehandelt hat. Das erste Mal erscheint Alice, so war der interne Codename, wie es dann bei den Seminarteilnehmern geheißen hat, in den Ausführungen meines Erarbeitungssteiles, und ich habe den genannt mein letzter Wille, ein freier Wille, der nicht mehr im Lernobjekt verpackt ist, der allerdings zur Diskussion beigetragen hat. Ich möchte den im Folgenden letzter Wille der Abkürzung halber nennen. Die Idee, dass man Alice hilfreich einsetzen konnte, entstand während der Erarbeitung meiner Präsentation zur Erläuterung des Freiheitsbegriffes von Ernst Tugendhat. Schließlich hatte war das Konzept meiner Präsentation eine Darstellung einer aktuellen Problemstellung, Ausführungen von Moritz Schlick, der hier sozusagen zugearbeitet hat, dem Ernst Tugendhat, und dem Alice-Beispiel, und alle die sollten als Vorbereitung der Gedanken von Ernst Tugendhat dienen. Diese Genese ist mit etwas Aufwand aus den Versionen der Seite ersichtlich. Der erste Name, unter dem ich das in meinen Ausführungen eingearbeitet habe. Und der Geburtstermin von Alice war somit der 6. Februar 2007, 13.40 Uhr, das ist das Problem, dass die Serverzeit nicht ganz genau stimmt, aber also wir können den Geburtstermin ziemlich genau festhalten. Nach 40 weiteren Veränderungen, und dann brauche ich dann die Abbildung 3, war dann meine Präsentation als Endfassung fertig. Anhand dieser Vorlage haben wir dann erstmals diskutiert. Im Sommersemester nach Abschluss der Erarbeitung und inhaltlichen Diskussion wurden einzelne Kapitelverantwortliche ausgewählt. Gemeinsam mit Florian Ried übernahm ich das Kapitel Kartografie. Wir stützten uns auf Exzerpte des Kollegen Ried aus Michael Bauerns Buch Grundprobleme der Philosophie des Geistes. Die Exzerpte können Sie unter Abbildung 4 sehen.
Also da ist einiges an Exzerpten, und das haben wir sehr in aller Ausführung auch diskutiert und dann immer wieder auch online dazu geschrieben, und der zweite Teil waren einzelne Aspekte aus meiner Erarbeitung des letzten Willens. Nach allgemeiner und, wie schon angekündigt, heftiger Diskussion sollte aber auch das Alice-Beispiel
verwendet werden. Im nächsten Schritt der Kompilierung des Materials wurde eine vorläufige Reihung vorgenommen und Alice als Einleitung verwendet. Sie bekam aber wieder einen neuen Namen, hieß von nun ab Determiniert oder ein Leben hinter dem Spiegel, was Sie in Abbildung 5 sehen.
Also da sieht man das recht schön, also der Name wurde geändert. Also es wurde schon, es war allerdings noch ein sehr erklärtes und durchstilisiertes Beispiel, das Sie hier sehen.
Und es entstand aus dieser Kompilierung ein informativer, das war die allgemeine Meinung, aber unübersichtlich langer Text, den sehen wir in Abbildung 6. In einer erneuten Diskussion wurde dies ebenso thematisiert wie eine zu starke Erläuterung der Implikationen des Alice-Beispiels und dem Stichwort neutrale Formulierungen. So wurde die Aufteilung der Kartografie in drei Teile beschlossen.
Wir sehen das in der Abbildung 7. Wir haben hier Determiniert oder ein Leben hinter dem Spiegel. Das Ganze wurde dann mit Hyperlinks kontextualisiert. Man kann also hier draufklicken und kommt auf eine neue Seite, die kompakter die ganze Sache darstellt. Es gab einen Seitenpunkt Selbst, Selbstbewusstsein, Subjektivität und einen Punkt Willensfreiheit in dieser Kartografie. Die Endform begann Gestalt anzunehmen. Allerdings waren die meisten Seminarteilnehmer mit der Position des Alice-Beispiels am Beginn nicht einverstanden, da Alice in ihrem Facettenreichtum über ein einleitendes Beispiel weit hinausreicht. Als neue Position wurde ein Zwischenspiel vorgeschlagen, wenn möglich mit weiteren Illustrationen. Dies wurde auch realisiert. Wir sehen das in Abbildung 8.
Hier sehen Sie jetzt die neue Position und die Abbildung 9.
Also es wurden hier Bilder, also der Einstieg von der Alice hinter den Spiegel, Alice als Naturgesetz, das hier jetzt gesagt wurde, und noch die Notiz, die Alice im Notizbuch gemacht hat. Also sie hat dann gesagt, the White King slides down the poker, it balances very badly, und worauf die Königin meint, das ist natürlich keine Gefühlsnotiz.
Also das ist hier dazugekommen. Der abschließenden Neutralisation, also ich habe dann noch ein paar Sachen hier herausgenommen, versucht das offener zu gestalten, und dem Lektorat durch die hervorragende Arbeit der Kollegin Christine Schindler, die ist vom Beruf Lektorin, das war also eine neue Erfahrung, das zu machen in einem Projektseminar, wenn also hier mit wirklich fachmännischem Blick gearbeitet wird. Folgte noch eine letzte Verschiebung, da der Titel noch nicht ganz elegant war. Wir hatten noch einen Beistrich zu viel im Titel, und nun wurde das dabei schlicht doch entfernt. Die endgültige Version sehen Sie in der Abbildung 10. Okay? Nun zur Bilanz. Das Kapitel Kartografie war nach 125 Versionen, Sie haben die Versions
die Abbildung 11 vielleicht noch kurz.
Okay, ich bin gleich fertig. Wir hatten 125 Versionen bis zur Präsentationsreife, dann kamen 30 Versionen vom Subkapitel Selbstbewusstsein, 32 Versionen von Willensfreiheit und 20 Versionen des Zwischenspiels, 200 Versionen. Das ist nicht so, dass da immer etwas Neues entsteht, aber wir haben hier immer wieder Kleinigkeiten verändert. Das hängt auch damit zusammen, wie man in einem Wiki schreibt. Über die nackten Zahlen hinaus ist jedoch das Commitment der Gruppe zu betrachten. Der Einzelne arbeitet für die Gruppe und die Gruppe als Korrektiv des Einzelnen. Dies in Echtzeit und unabhängig von der physischen Präsenz. Dieser Prozess bringt Ergebnisse, die eine neue und andere Qualität darstellen. Zu berücksichtigen und erwähnenswert ist die Überwindung beim Schreiben in einem Wiki. Die möglichst vollständige Formulierung des Textes im Wiki-Editor ist für ein lebendiges Wiki essentiell. Wiki ist kein Textarchiv. Ein Feature der MediaWiki-Software ist ja die minutiöse Darstellung, die gezeigte, und die Möglichkeit zur Wiederherstellung jeder beliebigen Version des Textes. Das dabei entstehende Gefühl der Nacktheit, sämtliche, auch etwaige noch nicht wohlformulierte Passagen sind auf ewig gespeichert, bleibt auch nach längerer Benutzung erhalten. Der Umgang damit setzt Vertrauen in die Gruppe und das Wohlwollen der Mitschreiber reziprok voraus. Die Erfahrung zeigt, dass beides durch die Zusammenarbeit verstärkt wird. Arbeiten mit und in einem Wiki schärft den Blick für Wesentliches, zum Beispiel was ist für das Verständnis des Themas notwendig, und fördert Offensichtliches zutage, denn was gespeichert ist, kann jederzeit wieder aufgerufen werden. Löschen nicht möglich. Dass dies manchmal ein schmerzhafter Prozess sein kann, liegt auf der Hand. Doch so entsteht die Möglichkeit, eigene Prämissen zu überdenken und neu zu formulieren. Lernerfolge auf dieser zweiten Ebene und Reflexionen über das Thema wurden unter dem Kapitel Daraus folgt in aller Kürze formuliert.
Ich habe eine Bemerkung an eine Frage. Die Bemerkung ist, wie kommt irgendjemand auf die Idee, ein Autorenkollektiv der DDR mit Wikipedia zu vergleichen? Denn, ich meine, hier war doch ganz klar ideologische Vorgaben, die so in einem Top-Down-System auf ein Autorenkollektiv praktisch als Rahmen weitergegeben wurden und die hatten sich daran zu halten. Und in dem Autorenkollektiv saß einer drin, der das kontrolliert hat. Und die Autorenkollektive gab es ja deswegen vor allem in Bereichen, die politisch wichtig waren. Ja. In den anderen Feldern, die ich auch nur aus meiner Studienzeit kenne und wo sie wirklich gut waren, Mathematik, theoretische Physik, habe ich nie ein Autorenkollektiv gesehen. Vielleicht bei einem Handbuch, ja, wo man auch bei uns Kollektive hat, während Wikipedia scheint das Problem zu haben. Sie denken ja an Selbstorganisation und dass es halt manchmal aus dem Ruder läuft, also dass permanent Leute bei ideologischen Artikeln immer wieder reinschießen und man dann bremsen muss. Das war eher die Bemerkung. Die Frage jetzt, sozusagen, jetzt könnte man sich überlegen, bei dem Tugendhat-Thema, der ging ja mit dem gleichen Vortrag durch die Lande, dass man das Ding wirklich ins Netz stellt.
Das ist
was ich über den Tugendhat-Vortrag gemacht habe, auf die richtige Wikipedia, um mal schaut, also was zum Beispiel die Wuppertaler Hörer dann angegeben hätten oder andere Hörer. Habt ihr das mal diskutiert oder wolltet ihr eher, dass sozusagen in diesem internen Wiener Netz bleibt, lernen, wie sowas dann also funktioniert in einer kontrollierten Gruppe?
Zum Tugendhat ist Folgendes zu sagen, der hat in Wien den Vortrag gehalten, den er in Deutschland mehrfach gehalten hat. Den haben wir transkribiert. Wir sind dann draufgekommen, dass er ein Vierteljahr nachher in Information Philosophie veröffentlicht worden ist, ein bisschen in veränderter Form. Das heißt, da gibt es sozusagen eine Parallelführung von dem, was wir von dort transkribieren. Wir haben das sofort zur Verfügung gestellt und es ist auch in der Information Philosophie. Die Besonderheit ist die, dass er auch nach dem Workshop gegeben hat und in diesem Workshop 1,5 Stunden noch über die Sache geredet hat. Das haben wir auch aufgenommen. Und die entsprechenden wichtigen Passagen haben wir hier drin. Aber noch viel interessanter ist natürlich das, was du ansprichst, dass man zum Beispiel auf der Basis einer solchen Web-Zusammenarbeit mit den Leuten, die diesen Vortrag gehört haben, rundherum zum Beispiel eine Kooperative starten könnte.
Das wäre die eine Ebene. Man hätte ja auch sagen können, jetzt auch bei dem anderen, der Tugendhat-Preis ein Beispiel. Und ihr habt das jetzt offenbar mal gemacht, dass ihr euch die Software besorgt habt und dann mal unter kontrollierten Bedingungen. Aber jetzt könnte man sagen, warum, jetzt stellen wir mal eines dieser Themen wirklich aufs Wiki-Web. Ja? Möglicherweise ist ja eines dieser Stichworte noch gar nicht so.
Du meinst, in die Wikipedia selber.
Oder wolltet ihr eher sozusagen testen, erst einmal, wie sowas funktioniert? Weil sonst
das am Ende verlaufen. Das ist ein anderes Problem. Das Problem ist ein anderes. Die Wikipedia funktioniert deswegen so gut, weil sie so segmentiert ist nach dem Enzyklopädie-Prinzip, weil die Zuschreibung von Kompetenzen erfolgt über Stichworte, über die es nicht sehr viel Diskussion gibt. Das Stichwort Freiheit ist natürlich eines, wo es schon sehr, sehr verschieden ist, aber wo nicht wirklich philosophische Arbeit geleistet werden kann. Aber die Spannung, darüber sind wir jetzt nicht im Einzelnen gegangen, die Spannung in dem, was wir da tun, ist, dass auf der einen Seite eine Neutralisierungs- und Einheitsaspekt gibt durch diese Kooperationsgeschichte, der in der Wikipedia dann auch sozusagen zu einer Standardisierung und Objektivierung führt. Aber das will man nicht unbedingt in der Philosophie. Ich möchte ja nicht jetzt einen Wörterbuchartikel über Freiheit, sondern wir wollten uns eigentlich zusammen auseinandersetzen mit Liebe. Und das ist ja hoch kontroversiell. Und wie geht man jetzt in einer Gruppenarbeit mit einem kontroversiellen Thema, wo viele verschiedene Meinungen drin sind, wie geht man da um, welche Akzente setzt man? Und das eignet sich in der Neutralität ja nicht so. Also wir haben es im Aufbau, haben wir den Ausgleich und die verschiedenen Stimmen so ziemlich drinnen, aber nicht in der Weise bündig und homogenisiert wie in einem Lexikonartikel. Insofern sind das zwei andere Aufgaben.
Ich möchte hier doch den Advocatus etwas für den Herrn Wissmann abgeben. Nämlich die Frage in den Raum stellen, die grundsätzliche Frage, also abgesehen von irgendwelchen technischen Details, ob nun tatsächlich die Philosophie eine gewisse Widerständigkeit hat, als sozusagen Diskurs des Geistes gegen solche Systeme der Informationsverdichtung. Also das tatsächlich hier dieser Kollektivvorwurf im Sinne von viele Köche verderben den Brei, dass sozusagen der einsame Denker, vielleicht zugespitzt zum Heidegger im Totenabwerk auf einer Holzhütte, nun vielleicht tatsächlich in dieser Weise die Philosophie rein von diesem Ort des Philosophierens besser, noch heute besser repräsentiert, als nun diese Versuche, Philosophie auf eine gewissermaßen basisdemokratische Ebene zu stellen, durch diese wirklich spektakulären und sehr eindrucksvollen Möglichkeiten der Vernetzung. Also das dürfte wahrscheinlich auch das Lismannsche Argument gewesen sein, im Grunde, dass er gegen sie angeführt hat.
Soll ich da was dazu sagen? Also ich denke mal, dass kein Philosoph irgendwie rein direkt inspiriert wird. Also das ist etwas, also dass der Ort des Geschehens, wo etwas verfasst wird, nicht so sehr dazu beiträgt, wie nicht sein Netzwerk, in dem, wo er aufgewachsen ist, die Kontakte, die er pflegt. Das heißt also, es ist ein Netzwerk auch bei den großen einsamen Denkern gegeben. Und was wir hier machen, ist einfach das darstellen. Und das können wir minutiös machen. Das ist aller Kürze dazu.
Ja, ich auch noch was. Ich glaube, Sie haben vollkommen recht, die öffentliche Wahrnehmung der Philosophie orientiert sich am genialen Denker, der aus der Einsamkeit kommt. Zarathustra kommt vom Berg, Heidegger kommt aus der Hütte und sowas ähnliches. Und das wird erwartet. Und das bringt auch Publikum. Also, und an dieser Stelle muss man auch wirklich völlig fairerweise sagen, was Lismann für die Philosophie in Österreich bedeutet, ist ausgesprochen hoch einzuschätzen. Ja. Also das Ganze, ich habe das auch schon selber gesagt, das Institut für Philosophie und im Kontext der Universität profitiert massiv davon, dass er diese Rolle spielt. Ich finde, es ist eine zu erheblichen Teilen erstens einmal fehlinformierte und zweitens etwas mit dem elitären Gestus, den die Leute gerne haben wollen, spielende, hochproblematische Geschichte. Und ich halte mich eher ruhig in der Hinsicht, insofern, weil ich glaube, dass das ein wichtiger Beitrag ist, wenn er solche Dummheiten sagt, wie in diesem Interview, und noch dazu nicht dabei zitiert, habe ich die Gelegenheit dann doch nicht vorbeigehen lassen, um da doch mal was zu sagen.
Ich glaube aber nicht, dass da Ort, das nicht produziert wird, sondern was gibt es problematisch heute in dieser Geschichte, ist eher die Konzentration auf das Produkt irgendwie. Es ist so ein gemeinsamer Halt, in dem sich alle festhalten können irgendwie und mit dem ein ganz wesentliches anderes. Andere Wurzel der Philosophie ein bisschen in den Hintergrund. Philosophie unter Umständen da irgendwie so eine Hinterfragung, ein Diskurs, eine Form der Auseinandersetzung zwischen Leuten irgendwie sein kann, die unter Umständen nicht auf Einigkeit, nicht auf ein Ergebnis abzielt, sondern geht auf das Gegenteil, auf die Zerbrechlichkeit und auf die Zweifelhaftigkeit unseres Wissens abziehen können. Und da habe ich mehr das Problem, die Frage habe ich glaube nicht, dass man die Hütte, egal ob sie in Norwegen für den Wittgenstein gestanden ist oder irgendwie im Schwarzwald irgendwo steht, als Beispiel heranziehen sollte, aber dass es irgendwie darum gehen müsste, dass die Leute lernen, nicht nur zu produzieren, sondern auch in Produktion und Produktion in Frage zu stellen. Und das, da habe ich das Gefühl, das ist eigentlich für die Schwachstelle dieses Projekts oder dieses Produkts irgendwie, dass es auch irgendwie zu viel gemeinsamen Zusammenhalt bildet, statt irgendwie eigentlich dieses Vakuum zu erleben, das wirklich das Denken ausmacht.
Ist das so zu verstehen, dass Sie meinen, da wäre zu wenig Dialog und Reflexion und Diskurs dabei?
Nein, wie gesagt, ich glaube, ich kann nicht absolut formulieren, sondern ich bin eigentlich nachfragen, ob es nicht die Erfahrung gegeben hat, dass dieses gemeinsame Ziel ist, von dem ablenkt, dass man normalerweise sonst irgendwie in einem Seminar, in einer Gruppenarbeit oder so erlebt, dass es unbefriedigend ist und dass dann irgendwie so ganz subjektive Gesichtspunkte, bestimmte Unzufriedenheit und Eigendynamik des Leerlaufens irgendwie zu wirken kommt, aber die für das Denken so charakteristisch ist.
Der interne Code, also das seit der Entstehung eines Zwischenspiels, was ich da geschrieben habe, irgendeinen Code waren die Leiden eines Libertären sind eines Seminarleiters, weil genau das, was hier jetzt beschrieben wurde, das ist im Seminar, sehr wohl hat das stattgefunden. Also es war weder Konsens und was hier gekommen ist, das ist sozusagen, wir haben uns dann trotzdem geeinigt und gesagt, wir möchten das auch mit, es gibt ja auch die Darstellung der Seminarverläufe, das möchten wir auch mit einbringen in dieses Projekt. Also das war eigentlich nicht so, dass wir hier jetzt gesagt haben, okay, wir wissen genau, wo wir hin wollen. Die Struktur war insoweit vorgegeben, dass wir Basistexte natürlich brauchten, weil wir jetzt nicht als Seminarteilnehmer nicht die Kompetenz haben, sondern okay, wir wissen das jetzt und das sollte nicht mit Literaturrecherche a priori jetzt irgendwie Zeit vergeudet werden. Und die Vorgabe war Neutralität in der Formulierung. Sonst hat es also wirklich schlimmste Diskussionen gegeben, was das Ganze ist. Und also der Denkprozess ist da. Es wäre eine Möglichkeit, die wahrscheinlich die Datenmenge sprengen würde, dieses Ganze aufzuzeichnen und das auch so in dieser Form darzustellen, was halt diesen Effekt der Teilnahme am Seminar, auch wenn man es offline gemacht hat, also wenn man nicht physisch anwesend war, man konnte nämlich auch diskutieren und es gäbe schöne Beispiele hier herauszuschneiden aus dem Wiki, in dem wir gearbeitet haben, wo wirklich sehr kontroversiell diskutiert wurde und dass genau diese Problematiken, an den Punkten, wo es auseinandergefallen ist, auch offen stehen geblieben sind. Also das hat es auf jeden Fall gegeben.